Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du sag mal, wenn ich an Super Bowl denke und den Begriff Super Bowl sage, denkst du dann an Quinoa, Edamame, Garnelen und Avocado oder eher an Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles?
Ich glaube, ich denke tatsächlich auch eher an Edamame, vielleicht sogar noch ein bisschen Thunfisch-Sashimi, geraspelte Karöttchen und all das, was man da so reinpackt, um sich super Food und super gut zu fühlen.
Mandelblättchen sind auch so schöne, fein geraspelte Mandelblättchen. Ich mag aber auch gerne Sushi-Reis. Also ich würde, glaube ich, gar nicht Quinoa nehmen.
Ja, ich auch. Ja. Braun Sushi-Reis und vielleicht auch ein bisschen Sojasauce, oder?
Gerne Sojasauce. Ich mag aber auch gerne Soße mit Erdnussgeschmack.
Ja, ich auch.
Damit kriegst du mich. Also da bin ich sofort dabei.
Ich muss ja übrigens auch, ich hoffe, dass ich dich jetzt auch nochmal kriege. Ich muss ja auch nochmal, so wie ich das gerade eben auch in unserem ellenlangen Vorgespräch gemacht habe, noch einmal vor diesem Millionenpublikum um Entschuldigung bitten. Ich habe gestern Michael Augustin ein bisschen geärgert. Ich habe ihn gestern Abend gefragt, wie denn eigentlich der FC St. Pauli gespielt hat. Und wir haben aber sozusagen die Wolken aus unserem Beziehungsparadies wieder zur Seite gepustet und jetzt scheint wieder die Sonne, oder? Sind wir wieder Freunde?
Ja, ich habe die Frage ja durchaus verstanden, weil du bist ja immer noch in Kapstadt. Du bist da, ich bin hier, ich bin in meinem Podcast-Keller. Es ist Montag, der 10. Februar 2025. Es ist 8.35 Uhr in Hamburg. Es ist 9.35 Uhr in Kapstadt, Cape Town Time, wie Fabian inzwischen sagt. Ich habe die Frage durchaus ernst genommen, weil ihr habt ja da bei euch hier und da mal Internetprobleme. Und deswegen hätte ich gedacht, dass du vielleicht gar keinen Zugang zum WWW, zum World Wide Fußball Web hattest. Und dann habe ich dir einfach einen Screenshot oder ich glaube sogar einen Artikel, einen Spielbericht von dem Spiel geschickt und bin meiner Serviceverpflichtung nachgekommen. Also völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Du hast, um nochmal eben mein Eingangsthema aufzugreifen, dir das Super Bowl Finale ist so doppelt gemoppelt. Das ist so wie grünes Gras und ein weißer Schimmel. Du hast es nicht geguckt gestern, oder? Hast du dir die Nacht um die Ohren geschlagen?
Und wie Laola-Welle. Nee, genau, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich mache mir da nicht wirklich was draus. Also ich verfolge das auch nicht während der gesamten Saison, sondern ja, eigentlich fast gar nicht und bin auch nicht so derjenige, der sich dann erstmal so eine Tonne Nachos hinschiebt und danach dann irgendwie in irgendwelchen Steaks und Grillsoßen versinkt. Also nee, ich teile diesen Hype nicht, ich habe es nicht gesehen. Hast du es etwa gesehen?
Nee, mich interessiert das ehrlich gesagt gar nicht. Viel zu spät. Ich habe heute Morgen das Internet aufgeschlagen, also bei mir schlägt man das hier händisch auf. Ja. Ich habe da das große Buch und wenn ich es öffne, dann kommt das Internet zum Vorschein. Ja. Und da war ich auf einer Sportseite und habe dann, logischerweise war auf dieser Sportseite das Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs, der Aufmacher, und habe eigentlich nur diesen schwarz fett gedruckten Einstiegstext, den Antext gelesen. 40-22, erst dachte ich, ist Dänemark schon wieder Handball-Weltmeister geworden? Das war doch die Woche davor. Aber nee, die Philadelphia Eagles haben deutlich mit 40-22 gewonnen. Es war offenbar ein Debakel. Mehr kann ich auch nicht beisteuern. Mich interessiert es gar nicht. Das ist einfach so. Also ich habe das noch nie gesehen. Es ist auch viel zu spät. Es ist nicht meine Sportart. Ich begreife es auch nicht. Ich bräuchte mal jemanden, der sich ganz viel Zeit für mich nimmt. Am besten jemand, der in den USA lebt. Dafür müsste ich wahrscheinlich auch in die USA. Und dann, ich bräuchte mal so einen Lehrmeister, der mich einführt in die Sportart. Aber mich hat das bisher nicht gepackt. Und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Übrigens, wir sollten uns an dieser Stelle noch vorstellen. Ihr hört Anstoß. Nicht den American Football Podcast, sondern den Fußball Podcast. Den Fußball-Podcast. Sein Name ist Fabian Wittke, mein Name ist Michael Augustin. So viel Zeit muss sein.
Definitiv. Und solltet ihr irgendwann mal denken, ihr hört nicht nur Tempo-Gegenstoß oder Touchdown, dann seid ihr tatsächlich im falschen Podcast, sondern genau, Anstoß, hier ist das Original. Und ich muss sagen, bei mir ist der Hashtag dieser Woche Frust. Frust. Ich bin genauso drauf wie Luis Holtby. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ich bin genauso wie Timo Becker, der gestern am DAZN-Mikrofon gesagt hat, ja, mit diesem Punkt, da kommen wir nicht weiter. Dieser Punkt bringt keiner Mannschaft, weder dem VfL Bochum noch Holstein Kiel etwas. Ja, und damit kann man es auch schon fast zusammenfassen. Aber wir wären ja nicht Anstoß, wenn wir nicht trotzdem auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen wollten. Es ist das Skandalspiel, oder, Michael?
Ja, wenn du Louis Holtby zitierst, dann musst du natürlich das Wort Skandal mehr als einmal benutzen. Ja. Ne? Er spricht vom Skandalspiel, völlig richtig, ja. Also wir reden natürlich über Holstein Kiel gegen den VfL Bochum, kurze Folgenvorschau von mir. Wir klären die Frage, hat Xabi Alonso in Wolfsburg die deutsche Meisterschaft verspielt? Hat sich der Meistercoach von Bayer Leverkusen möglicherweise sogar verzockt? Und wir reden über den Einstieg, über das Debüt, über das missglückte Debüt von Nika Kovac als Trainer von Borussia Dortmund. 1:2 gegen den VfB Stuttgart verloren. Aber da du ja gerade eben schon thematisch den Finger auf Kiel gelegt hast, 2:2 zwischen Holstein Kiel, den Tabellen 17. und dem VfL Bochum, dem Tabellen 18. gestern Nachmittag in der Fußball-Bundesliga, war es ein Skandal. Also ich muss dazu sagen, ich habe die ersten 70 Minuten gesehen, dann habe ich die Nachos aus dem Keller geholt und mich auf Leipzig gegen St. Pauli vorbereitet. Nee, sowas nicht. Da musste ich meine Tochter von ihrer Freundin abholen. Und das wollte ich nicht machen, während das Spiel Leipzig-St. Pauli lief, weil das wollte ich in voller Länge sehen. Ich habe das, was Holtby als Skandal bezeichnet hat, erst abends in der Zusammenfassung im NDR Sportclub, in der Sportsendung des NDR Fernsehens gesehen. Ja, man könnte auch sagen, ist halt Videobeweis, ne? Also ich kann Holtby verstehen, dass dieses Foul an Tom Kraus, das für ihn so ein Schwungheulen war. Er hat seinen Bochumer Gegenspieler mit dem kleinen Finger oder überhaupt mit einem Finger leicht im Gesicht getroffen und ja, der geht dann vielleicht auch etwas theatralisch zu Boden. Ich glaube, wenn du die Szene 10 verschiedenen Leuten vorspielst, dann sagen 5, ja, Holtby hat recht und die anderen 5 sagen, nee, das war doch ein Foul. Das Tor, das danach entstanden ist, das darf doch nicht fallen. Skandal finde ich ein bisschen hart. Also es ist halt der Videobeweis. Es ist, wir sind im VAR-Zeitalter und solche Szenen hast du nicht jedes Wochenende in jedem Stadion, aber in 4-5 Stadien wahrscheinlich dann doch.
Definitiv, und man kann ja auch sagen, Holstein Kiel hat im Eigenstadion so ein bisschen das Wischerpech. Kannst du dich noch an diesen Wischer erinnern beim Spiel gegen RB Leipzig zu Hause? Da hat doch Holstein Kiel dann auch so einen fragwürdigen Elfmeter gegen sich bekommen, als es da diesen Wischer im 16-Meter-Raum gab und RB Leipzig dann da in der Drangphase von Holstein Kiel diesen, wie ich auch finde, fragwürdigen Foul-Elfmeter bekommen hat. Und ja, jetzt hatten sie wieder so ein bisschen Wischerpech, aber ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch beide auf einem Nenner. Daran darf man es am Ende nicht festmachen. Also ich glaube, die Frage ist natürlich immer, willst du in dieser Liga bleiben? Natürlich willst du in dieser Liga bleiben, aber kannst du auch in dieser Liga bleiben? Also natürlich nur dann, wenn du wirklich genau diese Spiele, wie sagt man so schön, dann auch mal ziehst gegen den VfL Bochum, gegen den Tabellenletzten. Natürlich auch mit dem Einladungsschreiben, das aus Heidenheim und Hoffenheim gekommen ist, sodass du jetzt wirklich die Chance hattest auf den, ja, wie ich ja schon mal gesagt habe, auf das Ziel, vielleicht auch auf das Maximalziel am Ende der Saison zu springen, nämlich auf den Relegationsplatz 16. Und
das wäre zum ersten Mal seit dem dritten Spieltag gewesen, ne, dass Holstein Kiel die direkten Abstiegsplätze verlassen hätte.
Und dann natürlich muss man auch sagen, was brauchst du vielleicht ja auch manchmal Spielglück. Das hatte Holstein Kiel, ist in der dritten Minute durch ein Tor von Steven Skripski in Führung gegangen. Wie hast du so schön gesagt, wenn es so weitergeht, dann wird es ein Handballergebnis. Ein Handball gibt es wohl am Ende nicht, aber ja, dann kurz vor der Pause hat Holstein Kiel eigentlich alles schon wieder verspielt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sie eben nach der Führung nicht weiter nach vorne gespielt haben, sondern eher die passive Rolle übernommen haben, den Gegner haben kommen lassen. Und ja, ich sag mal so, wenn du gegen den VfL Bochum vielleicht auch nach einer Führung im eigenen Stadion zu Hause, ich will nicht sagen, das Spiel nach 3 Minuten ist natürlich viel zu früh, über die Runden bringen kannst, aber wenn das dann am Ende auch gegen den VfL Bochum nicht reicht, zu Hause 3 Punkte zu holen, ja, dann würde ich sagen, es ist viel zu früh, um irgendwelche Deckel drauf zu machen, aber dann würde ich sagen, ja, also dann gehen mir auch irgendwie und irgendwo wirklich die letzten Argumente aus, warum es noch klappen sollte.
Jetzt bist du nicht mehr zu hören, mein Lieber.
Okay. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo.
So, wir hatten ein kurzes technisches Problem. Ich bin rausgeflogen. Also Kiel will nicht aus der ersten Liga rausflogen. Ich bin aus dem ersten Internet rausgeflogen. Wir sind ja über eine Internetverbindung miteinander verbunden. Sonst könnten wir Fabian in Kapstadt und ich in Hamburg diese Podcast-Folge gar nicht aufzeichnen. Ich weiß gerade nicht, was du noch gesagt hast, aber ich würde gerne noch ein paar Sätze auch dazu sagen. Also Holstein Kiel hat ja auch weiter nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellen 16. Heidenheim. Das ist positiv. Negativ ist die rechte Abwehrseite gewesen, finde ich. Also da hat Lasse Rosenboom und auch seine Nebenleute, vor allen Dingen Lasse Rosenboom, keinen guten Job gemacht. Und das Verletzungspech, das hast du noch gar nicht angesprochen. Also das Spiel sah ja auch rein optisch gestern sehr nach Abstiegskampf aus. Marco Komenda musste mit einer Augenhöhlenverletzung ausgewechselt werden. Man sah ihn dann immer, wie er so ein dickes Kühlpad sich über das rechte Auge drückte, an das rechte Auge drückte. Steven Skripski, der super in Form ist, der in den letzten drei Spielen 4 Tore geschossen hatte, der ja auch den Elfmeter zur frühen 1:0-Führung für Kiel verwandelt hatte, musste dann auch verletzt ausgewechselt werden. Und Finn Porat musste blutüberströmt behandelt werden. Und dann saß der in der Kabine in der Halbzeitpause auch mit einem dicken, geschwollenem Auge da. Also auch der musste ausgewechselt werden. Und da es ja nur noch 3 Wechselfenster gibt, war auch für Marcel Rapp taktisch da nicht mehr viel möglich. Also das war schon bitter für Kiel, wie sich auch die Personalsituation vor allen Dingen in der ersten Halbzeit dann verschärft hat.
Ja, definitiv. Das kommt natürlich dann noch dazu. Dazu muss man vielleicht ja auch sagen, ich habe jetzt witzigerweise über einen Freund, also über einen sehr guten Freund von mir, den Mannschaftsarzt von Holstein Kiel kennengelernt, der hier gerade im Urlaub ist. Vielleicht hätte der dann doch besser zu Hause bleiben müssen, oder?
Ja, was macht der in Kapstadt? Der hätte gestern wirklich sehr, sehr viel zu tun gehabt. Also vielleicht hat der Assistenzarzt ja auch die Wunden stillen können. Aber den Frust hätte er auch nicht stillen können. Ich kann den Frust verstehen. Ja, 2-2. Wenn es drauf ankommt, und es kam gestern drauf an, im Duell des Tabellenvorletzten gegen den Tabellenletzten, ist Holstein Kiel irgendwie nicht da. Aber wenn man mit der Mannschaft nicht so rechnet, dann ist Holstein Kiel da, dann gelingt Überraschung, Punktgewinne Leverkusen, starker Schlussspurt eine Woche vorher in München beim 3-4. Aber es ist ja nach wie vor alles möglich, also das gehört ja auch zur Wahrheit dazu.
Definitiv, und zur gesamten Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass du natürlich als Sportmediziner entweder im Krankenhaus arbeitest oder vielleicht ja auch deine eigene Praxis hast und dass du dann sozusagen zusätzlich deine Dienste anbietest, wie zum Beispiel für Bundesligisten wie für Holstein Kiel. Und das machst du natürlich in der Regel nicht alleine, weil natürlich brauchst du auch irgendwann mal Urlaub und du teilst dir das dann mit mehreren. Also in dem Sinne möchte ich natürlich auch nochmal die Hand schützend über den Mannschaftsarzt von Holstein Kiel legen, beziehungsweise einer der Ärzte, also der ist hier in seinem wohlverdienten Urlaub und hat natürlich Holstein Kiel nicht im Stich gelassen. Aber du hast ja gerade eben, und das fände ich auch ganz witzig, du kennst ja diese Situation, dass man manchmal denkt so, wie klein ist eigentlich diese Welt? Genauso war das so, ich habe zufälligerweise jemanden kennengelernt hier, der auch Deutscher war, und dann kamen wir so darüber ins Plaudern, was wir alle so machen und was wir früher gemacht haben, habe ich auch erzählt, so hier, dass ich einen der erfolgreichsten deutschen Sportpodcasts gemeinsam mit dir habe, und hat er gesagt, ach, das ist ja interessant. Und da hat er gesagt, ich habe nämlich auch mal früher Fußball gespielt, und zwar beim Hamburger SV und eher im Jugendbereich, A-Jugendbereich, A-Jugend-Bundesliga. Und der hat unter anderem mit Finn Porat gespielt. Und da schließt sich der Kreis, und dessen Bruder wiederum ist einer der besten Freunde von Finn Porat noch immer. Und er hat gesagt, damals hat er auch unter anderem mal gegen den VfL Wolfsburg gespielt, wo damals Julian Brandt gespielt hat. Das war so eine Zeit, als der VfL Wolfsburg...
Deutscher A-Jugendmeister VfL Wolfsburg mit Julian Brandt.
Ja. Ganz genau. Und da hat er gesagt, als er gegen den gespielt hat, wurde ihm plötzlich klar, okay, ich werde in diesem Leben niemals Fußballprofi werden.
Ja, und jetzt ist Julian Brandt derjenige, der für Borussia Dortmund eine wohl eher mittelmäßige Saison spielt. Das wäre die perfekte Überleitung gewesen. Aber ich wollte dich vorher noch fragen.
Natürlich.
Das passt wiederum zu dem, was du gesagt hast, die Welt ist klein. Weißt du noch, wen ich mal hier als Groundhopper des Tages tituliert habe?
Groundhopper des Tages. Ja, das war Groundhopper des Tages. Das war, welcher Trainer war das noch?
Ein Experte,
das war, ne? Paul Dardai.
Paul Dardai, ja,
Paul
doch,
Dardai,
genau.
Ja, war das. Ja.
Paul Dardai, ich war ja bei unseren Wölfen, VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen, Reporter am Samstag, 0-0 der Endstand. Und ich als ambitionierter Mensch habe mir natürlich gedacht, ich muss so schnell wie möglich wieder nach Hause und hatte keine Lust, noch eine Stunde da auf dem Bahnhof in Wolfsburg abzuhängen. Die Taktung der ICE ist ja nicht so, wie man das aus größeren Städten, beispielsweise aus Hamburg, Berlin oder Hannover kennt. Und deswegen habe ich gedacht, um 17.53 Uhr, den Zug, den musst du kriegen. Und das Spiel in Wolfsburg, das war um 17:45 zu Ende, und dann dauerte es nochmal so 5 Minuten, bis ich dann loskam und bin dann schnellen Schrittes zum Bahnhof gegangen. Man schafft es innerhalb von 10, 15 Minuten vom VW-Stadion, von der Volkswagen Arena zum Bahnhof in Wolfsburg zu kommen. Die Stadt der vier Schornsteine ist Wolfsburg, klar, aber es ist eben auch die Stadt der kurzen Wege. Ich bin dann also mit dem Pulk, die meisten Leute hatten dieselbe Richtung sich vorgenommen, mit dem Pulk zum Bahnhof gegangen und hatte es, wie gesagt, ein bisschen eiliger, bin deswegen ein bisschen schneller gegangen als die anderen und habe dann Pal Dardai und seine Frau wieder überholt, die offenbar auch auf dem Weg waren zum Bahnhof. Und ich habe ihn da ja häufiger schon mal gesehen. Und als ich dann tatsächlich pünktlich zu Hause angekommen war und auf dem Sofa Platz genommen hatte und dann nebenbei so ein bisschen das Zweitliga-Topspiel auf Sport 1 gesehen habe, Hertha BSC gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wer wurde da wieder eingeblendet? Pal Dardai auf der Tribüne des Berliner Olympiastadions mit seiner Frau. Er ist ein perfekter Football-Daddy, hat seinen Sohn Benze in Wolfsburg unterstützt. Der hatte allerdings keine Einsatzminuten am Samstagnachmittag gegen Bayer Leverkusen. Und dann abends Marton, der 90 Minuten für Hertha BSC auf dem Rasen stand. Und Palko, der ab der 88. gegen den FCK eingewechselt wurde. Die beiden hat er auch unterstützt. Ich glaube mittlerweile auch, dass die DFL die Termine mit dem Familienkalender der Dardais abstimmt. Denn dass Hertha um 20.30 Uhr spielt am Samstagabend und der VfL Wolfsburg vorher zur allerbesten Anstoßzeit um 15.30 Uhr, das ist schon häufiger vorgekommen. Ich glaube, Dardai ist einflussreicher, als wir alle glauben.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, schon auch recht sweet, oder? Ich meine, da träumt man doch als Kind von, sodass die Eltern dann einen auch mal zum Sport oder zu irgendwelchen Freizeitaktivitäten begleiten. Beziehungsweise, ich kann mir vorstellen, vielleicht auch nicht alle. Es gibt ja so gewisse Altersranges. Also am Anfang denkt man, ah ja, cool. Und weiß ich, die Eltern sind so, ne, wie so ein unsichtbarer Fallschirm. Die sind mit im Raum und gucken zu und geben dir vielleicht Sicherheit. Aber wenn du dann irgendwann so in dieses Teenager-Alter kommst, dann, sag ich mal so, entsteht ja manchmal auch so ein bisschen dieses Gefühl, das, glaube ich, jeder von uns kennt, wenn früher einen die Eltern zur Schule gefahren haben, dass man sagt, ah, du kannst mich ruhig schon hier vorne an der Ecke rauslassen. Irgendwann wird es dir dann so ein bisschen unangenehm, dass die Eltern noch mit dabei sind. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen,
absolut,
eigentlich ja recht sweet von Pal Dardai, dass er seine Boys so unterstützt.
Finde ich auch. Er sah gut gebräunt aus. Ich weiß nicht, ob in Berlin gerade schon eine andere Jahreszeit ist. Vielleicht hat er auch einen schönen Winterurlaub verbracht und die Bräune hält noch so ein bisschen an. Oder er hat einfach ein Solarium im Keller. Das kann natürlich auch sein. Ne? Oder ist vielleicht, wohnt da, wo eins um die Ecke ist.
Man könnte natürlich,
er sah auf jeden Fall gut erholt aus.
Man könnte natürlich auch denken, also auch beim VfL Wolfsburg hält De Bruyne noch so ein bisschen an, weil sie ja tatsächlich aktuell wieder auf dem Weg sind, zur alter Stärke zurückzufinden. Aber bei Pal Dardai muss ich ein bisschen an dieses Ding denken, was man mal über Peter Neururer gesagt hat. Also als Peter Neururer dann das 57. Mal beim VfL Bochum wiederum Trainer wurde und dann irgendwie das 56. Mal oder 57. oder 58. Mal dann auch irgendwann mal wieder nicht so gut war mit dem VfL Bochum. Da hat mal irgendjemand geschrieben, wenn Peter Neururer nicht schon Trainer beim VfL Bochum wäre, müsste man ihn jetzt holen als Feuerwehrmann. Und ich meine, das gilt ja auch so ein bisschen für Hertha BSC und Pal Dardai. Jetzt Hertha BSC wieder in der Krise. Pal Dardai gerade kein Job. Wer weiß, ob es da nicht doch nochmal wieder eine weitere Lösung gibt mit den beiden.
Ja, da müsste sich Hertha BSC dann aber auch mit dem VfL Wolfsburg abstimmen, weil Pal Dardai trägt nicht nur Hertinho im Herzen, sondern mittlerweile auch Wölfi. Ja. Das ist völlig klar. Aber die viel entscheidendere Frage ist ja, hat Xabi Alonso in Wolfsburg die deutsche Meisterschaft verspielt? Wie ist deine Antwort auf diese Frage?
Also, ich glaube, fast ja. Und mit fast ja meine ich nicht, dass er, also doch genau, ich glaube, dass sie so gut wie weg ist. Ich glaube, die Bayern haben jetzt 8 Punkte Vorsprung und spielen ja am Wochenende zum Doppspiel gegen Bayer Leverkusen. Und ja, also ich glaube, dass sich die Bayern das A sowieso wahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen. Und wenn überhaupt, dann nur, wenn Leverkusen jetzt gewinnt gegen die Bayern. Und das kann ich mir irgendwie, das kann ich mir zwar vorstellen, aber ich kann mir dann auch, so, ich kann es mir dann aber auch dennoch vorstellen, dass es halt nicht mehr reichen wird, um die Bayern noch aufzuhalten.
Also deine Antwort ist ja. Mhm. Von mir gibt es ein klares Jein. Jein deshalb, weil ich Leverkusen einen Heimsieg gegen die Bayern zutraue und aus 8 Punkten Rückstand dann 5 Punkte Rückstand würden. Mhm. Und dann gäbe es ja noch ein bisschen Restsaison. Aber im Wort Jein steckt ja auch das Ja drin. Und ich war schon sehr erstaunt, als ich dann so gegen 14.30 Uhr im Presseraum des VfL Wolfsburg, eine Stunde vorher, bevor es losgeht, wird er die Aufstellung verteilt, mir die Aufstellung von Bayer Leverkusen ansah. 8 neue in der Startelf im Vergleich zum Pokalspiel am Dienstag gegen Köln. Ja, war anstrengend, 3-2 nach Verlängerung. Nee, es war am Mittwoch gegen Köln. Mhm. Würz auf der Bank, Schick auf der Bank, Frimpong auf der Bank, also so drei klassische Unterschiedsspieler. Florian Würz kam dann ab der 60. Der Mann, der 9 Tore bis dato geschossen hatte, 9 vorbereitet hatte, die meisten Sprints in der Fußball-Bundesliga absolviert, die zweitmeisten Zweikämpfe in der Bundesliga bestreitet, traut man ihm gar nicht zu, aber Würz ist wirklich der Spieler von allen Bundesligaspielern, der in die zweitmeisten Zweikämpfe involviert ist. Frimpong, der bringt ja vor allen Dingen das Element Tempo ins Spiel, der kam mit Würz ab der 60. Minute. Schick kam erst ab der 75. Der Spieler, der einen super Flow hatte bis dahin, alle 59 Minuten ein Bundesligator erzielt hat und der all seine 14 Saisontore seit dem 10. Spieltag erzielt hat. Und das war riskant von Xabi Alonso, diesen Flow zu unterbrechen, finde ich. Ja, Leverkusen hat seit dem 10. Januar nur englische Wochen gehabt. Das war schon das 9. Spiel nach der kurzen Winterpause. Und er hat es am Ende so begründet, er wolle das Energielevel managen. Er sagte aber auch, ich habe die Entscheidung getroffen, vielleicht war es die falsche. Das ist meine Verantwortung. Also hat auch dieses 0-0, ist ja ein völlig untypisches Ergebnis zwischen diesen beiden Mannschaften, mit die offensivstärksten Mannschaften in der Fußball-Bundesliga. Aber er hat dieses 0-0 zum großen Teil auf seine Kappe genommen und ich bin auch gleich fertig mit meinem Monolog. Da haben dann gespielt beispielsweise Mario Hermoso und Arthur, brasilianischer Rechtsverteidiger, der hat schon 10, 11 Bundesligaspiele vorher gehabt, hat viele technische Fehler gemacht. Hermoso, den hat Leverkusen aus Madrid von Atletico geholt in der Winterpause. Der hat dann in der Dreierabwehrkette gespielt. Ein erfahrener Spieler, wurde Meister mit Atletico Madrid 2021. Champions League-Erfahrung, alles klar. Als Spanier hast du auch keine großen Eingewöhnungsschwierigkeiten in Leverkusen, weil erstmal der Trainer Spanier ist, weil viele Mannschaftskollegen auch Spanier sind, weil Spanisch wahrscheinlich die Sprache ist, die in der Kabine neben Deutsch am meisten gesprochen wird. Aber auch der hat keinen wirklich guten Eindruck gemacht. Und ich habe Xabi Alonso von meinem Reporterplatz oben in der Coachingzone sehr genau beobachten können. Und der wirkte aufgebracht, der wirkte irgendwie aufgewühlt. Das lief auch, weil die Wolfsburger stark waren, vor allen Dingen physisch sehr, sehr präsent waren und Leverkusen auch in unangenehme Zweikämpfe verwickelt haben. Das lief so gar nicht nach Plan. Und ich finde es schon riskant, auch wenn es am Mittwoch ein schwieriges Pokalspiel, 120 Minuten, 3-2 in der Verlängerung gegen Köln gab, Würz, Schick und Frimpong auf die Bank zu setzen. Grimaldo stand nicht zur Verfügung, er ja auch so ein Keyplayer, der war wegen seiner gelb-roten Karte gesperrt. Also das muss sich Alonso ans Revers heften, dieses Unentschieden. Aber ich traue Leverkusen am Samstag einen Sieg gegen die Bayern auf jeden Fall zu.
Nur die, genau, ob es dann am Ende reichen wird, ne? Also das ist dann die ganz große Frage, dass du dann selbst mit 5 Punkten Rückstand auf die Bayern. Aber was mir auch noch in diesem Kontext durch den Kopf gegangen ist, vielleicht wollte es Xabi Alonso auch realistisch angehen. Und da meine ich mit, also wie gesagt, da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Natürlich willst du deutscher Meister werden und natürlich wirst du auch alles daran setzen. Aber vielleicht hat Xabi Alonso auch so ein bisschen weiter aufgezoomt und ein bisschen mehr die Totale bemüht und hat sich überlegt so, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, in welchem Wettbewerb ist es realistisch, einen Titel zu holen? Und wahrscheinlich ist es aus Leverkusener Sicht,
DFB-Pokal.
Ja, wahrscheinlich auch wenn er natürlich, ja, aber also klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ist ja nur der DFB-Pokal, aber damit will ich sagen, wir haben ja auch schon mal über Ansprüche und so gesprochen, wenn Bayer Leverkusen jetzt in der Champions League noch, ich sag mal so weit kommt, wie sie kommen können und dann vielleicht irgendwie im Viertelfinale oder so rausgehen, du Vizemeister wirst hinter den wiedererstarkten Bayern und den DFB-Pokal holst, dann hast du ja trotzdem eine erfolgreiche Saison gespielt. Und vielleicht ist das tatsächlich so. Dann hast du zumindest einen Titel verteidigt. Und wenn, wie gesagt, Xabi Alonso realistisch ist, ist es wahrscheinlich aktuell der Titel, den man am ehesten holen kann.
Es ist ja auch krass, ne? Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga genau einmal verloren. Ja. Ende August gegen Leipzig. Und trotzdem 8 Punkte Rückstand auf die Bayern. Lukas Radetzky, der Torhüter und der Kapitän, hat ja auch gesagt, wir haben uns nicht vorgestellt, dass die Bayern so stark spielen, und hat den guten Punkteschnitt der Bayern gelobt. Ich als Vorsitzender der Anstoß-Investigativ-Redaktion habe mal ausgerechnet, es stimmt, die Bayern haben einen Punkteschnitt von 2,57. Mhm. Leverkusen hat einen Punkteschnitt von 2,19. Das ist auch schon sehr gut, wenn wir jetzt mal in die anderen beiden deutschen Profiligen runtergehen. Tabellenführer der zweiten Liga ist der 1. FC Köln, Punkteschnitt 1,90. Tabellenführer der dritten Liga, habe ich mir auch mal den Spaß gemacht, das auszurechnen, ist Energie Cottbus mit einem Punkteschnitt von 1,96. Also Leverkusen mit seinen 2,19 Punkten ist da schon auf einer sehr, sehr stabilen Seite und hat eine sehr stabile Punktausbeute und kommt trotzdem nicht so richtig an die Bayern ran. Die leisten sich ihre Ausrutscher in der Champions League, die Bayern, in dieser Saison, vor allen Dingen gegen Aston Villa, gegen Feyenoord Rotterdam und müssen jetzt eben morgen übrigens in Glasgow, bei Celtic Glasgow, den Umweg über die Playoffs gehen, um dann das Achtelfinale zu erreichen. Da hat sich Bayer Leverkusen als einziger Bundesligist übrigens direkt qualifiziert. Das durchbricht dann so ein bisschen den Rhythmus der englischen Wochen. Aber das, was Radetzky sagt, das kann ich total nachvollziehen. Du spielst eigentlich eine gute Saison und kommst trotzdem nicht an die Bayern ran, weil die in der Bundesliga überhaupt nicht mal einen Spalt breit die Tür öffnen.
Ja, genau, weil sie wirklich sehr souverän wieder spielen, weil sie die Spiele ja ohne gar auch teilweise ja auch jetzt wie am vergangenen Freitag ohne dabei so wirklich zu glänzen einfach wieder im alten Bayern-Modus so sehr sehr schnöde, aber dann doch irgendwie souverän oder eben auch torreich gewinnen, aber irgendwie ohne dabei ein Feuerwerk abzubrennen.
Sieg im Elfmeterschießen, ja, kann man sagen. Ja, ne? Zweimal Kane per Elfmeter. Aber trotzdem auch da die Torschussstatistik 21-2. Ne? Ja, also ja, ja. 21 Torschüsse der Bayern, 2 von Werder. Und was mir bei dem Spiel noch aufgefallen ist, Mitchell Weiser hat am Freitag gelb wegen Meckerns gesehen. Nach der Vorgeschichte. Ne? Also eine Woche vorher Werder Mainz 1-0. Gelb-Rot für Stark, Gelb-Rot für Friedel. Platzverweis nach dem Schluss für Ole Werner. Und Mitchell Weiser, obwohl es ja die Only Captain-Regel gibt, dass nur der Kapitän sich mit dem Schiedsrichter dann auch etwas intensiver auf dem Spielfeld unterhalten darf, hat der gelb wegen Meckerns gesehen. Mhm. Kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Und der gesperrte Ole Werner hat auf der Tribüne am Ende fast gar nichts mehr gesehen, weil er sich diesen Halswärmer, Windstopper oder Schlauchschal, ich weiß gar nicht genau, was er da hatte, aber ich glaube, du kennst das, ne? Immer tiefer ins Gesicht gezogen hatte. War auch kalt in München, wahrscheinlich noch kälter als hier in Hamburg und vielleicht sogar kälter als in Kapstadt.
Dazu definitiv muss man natürlich auch nochmal sagen, und das ist jetzt auch keine ganz neue Geschichte, aber auch anhand der Statistik ist natürlich Harry Kane auch nochmal ein, ja, immer mehr und mehr so der große Faktor beim FC Bayern München, wie man das eben auch noch aus den großen Zeiten kennt, in denen die Bayern ja immer so diesen Unterschiedsstürmer vorne drin hatten. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf behalten habe, dann hat er jetzt 55 Tore in 50 Spielen geschossen und damit ja zum Beispiel auch zum gleichen Stand Spieler wie Erling Haaland nochmal übertrumpft. Und ja, das ist halt so, ne? Das wird immer wärmer, das passt immer besser. Das Öl macht sozusagen die Maschinerie irgendwie immer ja, glitschiger oder bringt sie immer besser zum Flutschen, so wollte ich das sagen. Und ja, wie gesagt, in der Liga dann jetzt wieder da, wo sie eigentlich ja in den vergangenen 15 Jahren meistens waren.
Ja, das stimmt wirklich. Jetzt kommen wir zu einem Verein, der in der Liga nicht da ist, wo er sich gerne sehen würde im Bereich der Champions League Plätze. Niko Kovac hat als Trainer bisher jedes Spiel in Dortmund verloren. Das ist wirklich so. Das Problem ist, er hat nun auch als Trainer von Borussia Dortmund in Dortmund verloren und zwar mit 1-2 gegen den VfB Stuttgart. Aber es ist wirklich so. Der hat mit Frankfurt zweimal in Dortmund verloren, mit den Bayern zweimal in Dortmund verloren, mit Wolfsburg zweimal in Dortmund verloren, mit Wolfsburg einmal sogar 0-6 und jetzt eben mit Dortmund in Dortmund gegen Stuttgart verloren, gegen den deutschen Vizemeister mit 1-2. Und ich fand das ganz lustig, was er als Begründung gesagt hat. Also erstmal hat er gesagt, das Ergebnis ist das Einzige, was nicht gut war. Der Rest war völlig in Ordnung. Und dann habe ich abends im ZDF Sportstudio einen O-Ton, also einen Ausschnitt aus einem Interview mit Niko Kovac gesehen. Da hat er einen Satz gesagt, ich verstehe schon, was er meint, aber wie er ihn formuliert hat, fand ich das schon sehr merkwürdig. Unser Problem ist das Decision-Making in der Box. Ja. Er hat wirklich vom Decision-Making in der Box gesprochen. Ja. Ich weiß nicht, was der zwischen seinem Aus in Wolfsburg und seinem Engagement in Dortmund alles so gemacht hat, wo er gelebt hat, aber es klingt so, als würde der schon Englisch träumen. Vielleicht war er längere Zeit im englischsprachigen Ausland, obwohl er ja in Salzburg seinen Lebensmittelpunkt hat. Und da spricht man ja Deutsch, einige sagen auch Österreichisch, aber da spricht man selten Englisch. Unser Problem ist das Decision-Making in der Box.
Vielleicht hat er sich ja auch in der Zeit diese Bubble-Sprach-App runtergeladen und hat jetzt immer fleißig geübt. Und da dachte ich, ja, wie heißt das noch? Das sind doch immer so diese Leute, ne, die dann vielleicht auch so von so einem freiwilligen sozialen Jahr zurückkommen und dann kommen sie wieder in ihr Heimatdorf, in ihr Heimatkaff und sagen dann zu den Leuten, ja, wie sagt man das nochmal auf Deutsch? Wie sagt man das nochmal auf Deutsch? Und genau in dieser Situation war Niko Kovac jetzt eben auch. Aber mir fällt bei diesem Spiel, bei diesem ja recht schwachen Spiel von Borussia Dortmund, auch noch möglicherweise ein Vorschlag für den Folgentitel ein, und zwar...
Oh, da bin ich gespannt.
Wenn es für den BVB kein Pünktchen durch Anton gibt. Zum Beispiel.
Ja. Bitter, ne? Ja. Der bei VfB-Fans ja mittlerweile verhasste Ex-Stuttgarter Waldemar Anton, der sogar Kapitän beim VfB Stuttgart in erfolgreichen Zeiten war, bringt seinen Ex-Verein mit einem Eigentor in Führung und sein Nachfolger Jeff Chabot trifft dann sogar noch zum 2:0 für den VfB Stuttgart. Ja, das ist ein schöner Folgentitel, habe ich mir notiert. Ich habe auch noch einen Vorschlag, wie man die Dortmunder, die ja gerne die Schwarz-Gelben genannt werden, auch nennen kann. Die Schwarz-Gelb-Roten muss man sie eigentlich nennen, weil Riasson hat den 6. Platzverweis in der laufenden Saison kassiert. Auch das ist offenbar ein Problem bei Borussia Dortmund. Der war jetzt, weil in der Schlussphase nicht mehr spielentscheidend, aber 6 Platzverweise in einer Saison, die jetzt, glaube ich, gerade ihren 21. Spieltag erlebt hat. Das ist schon heftig, finde ich.
Definitiv. Aber ich finde, das passt so in das Gesamtbild. Wie gesagt, wir haben ja schon, bevor Niko Kovac jetzt Trainer wurde, also versucht, so ein paar Gründe für diese schwache Saison ausfindig zu machen, ne? Und das knatscht und knallt ja an allen Ecken und Enden. Damit meine ich jetzt nicht nur das Aus von Mislintat und natürlich dann irgendwie auch das Eingeständnis, dass es mit Sahin nicht funktioniert hat. Es wird ja auch immer offensichtlicher, dass der Kader eben nicht harmonisch zusammengestellt wurde. Aber selbst auch in der Spielweise siehst du ja irgendwie, häufen sich die Fehler, ob es jetzt irgendwie die Eigentore sind oder ob es vielleicht eine zu disziplinlose oder undisziplinierte, so ist es besser formuliert, Herangehensweise im Spiel, weil das hat ja auch irgendwie was mit taktischem Abwägen zu tun, ob du da bei einer Vorbelastung nochmal wieder so in die Zweikämpfe gehst. Also das hat ja auch was mit eigenem Gespür für die Situation zu tun. Und irgendwie wirkt das wirklich von vorne bis hinten wie so ein großer Scherbenhaufen. Und dazu muss man natürlich jetzt auch sagen, ist der VfB Stuttgart jetzt auch nicht so der klassische Gegner, bei dem du sagst, so okay, jetzt entsteht hier eine Euphorie und alleine durch die Euphorie mit dem neuen Trainer oder durch diesen Tapetenwechsel, den wir jetzt haben, frischer Wind und so weiter und so fort, schießt du die jetzt einfach mal so aus dem Stadion. Dafür ist halt der VfB Stuttgart dann doch auch eine Mannschaft, die halt selber zu viel Qualität aufweist.
Ja, und die das Hinspiel 5:1 gewonnen, genau, hat. Ja. Also das ist jetzt ja kein Zufall und auch keine Riesenüberraschung, dass der deutsche Vizemeister bei Borussia Dortmund, aktuell Tabellenelfter der Fußball-Bundesliga, mit 2:1 gewinnt. Einen Gewinner gab es dann doch noch beim BVB, Mike Tullberg, der Interimstrainer. Einige sagen auch der Dortmunder Kultcoach. Die entscheidende Frage ist ja, wie hat Mike Tullberg nach diesem 1:2 reagiert? Ich frage mich, ist er zu Hause durch den Vorgarten gelaufen und hat Holz gehackt, weil er auch frustriert ist als großer BVB-Fan? Oder hat er vielleicht sogar auf der Süd gestanden und sich feiern lassen? Weil er ja vor der Süd, also vor der Süd in Heidenheim, vor den BVB-Ultras beim Auswärtsspiel in Heidenheim, da ja diesen extrovertierten Jubel, diesen extremen Gefühlsausbruch gezeigt hat. Glaubst du, der stand auf der Süd und hat sich feiern lassen oder eher so zu Hause holzhackend, weil er eben auch frustriert war, so ähnlich wie Luis Holtby gestern in Kiel? Wie hat der wohl reagiert? Was meinst du?
Ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich eher so zu Hause Holz gehackt hat und wahrscheinlich so ein Gefühl in sich trug. Guck mal, der kann's ja auch nicht. Ja.
Oder ist der mittlerweile sogar YouTube-Star, weil so ein Gefühlsausbruch kannst du ja, wenn du dir so ein kleines YouTube-Studio eingerichtet hast, kannst du ja auch super, super spontan dann auch in die Kamera machen, ne? Und damit viele Klicks generieren. Also der hat auf jeden Fall Potenzial, so eine richtige Kultfigur zu werden in der BVB-Bubble. Also vielleicht haben wir ihn hier mit ihr auf einen Gedanken gebracht, auf eine Idee gebracht. Ich sehe da großes Potenzial bei Mike Tullberg.
Ich sehe auch schon, also ich denke mir, dass der Name TikTok Tullberg wahrscheinlich schon weg ist und der ab sofort seinen großen Account startet, bin mir ziemlich sicher, ja. Aber auch dafür sind wir natürlich da. Wir sind ja quasi nicht nur Experten aus dem Bereich des Fußballs, sondern wir sind natürlich auch für jede Lebenslage oder wenn es darum geht, zu gründen, eine Idee zu entwickeln, sind wir natürlich auch die richtigen Ansprechpartner. Also von daher bin ich mir sicher, dass er bestimmt daraus ableiten wird.
Wir sind Ideengeber, auf jeden Fall. Wir bringen Impulse in Gange. Ich habe auch eine Idee. Ich habe heute wieder was ganz, ganz Besonderes mir ausgedacht für unsere Kultrubrik. Da geht es um einen Verein, über den wir selten reden. Ich finde auch zu Recht selten reden. Hättest du Lust, dich überraschen zu lassen?
Auf jeden Fall, von dir doch immer.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Wir reden heute, also ich drängel mich einfach mal vor, ne? Also ja. Das habe ich ja bei Pal Dardai auch gemacht, als ich auf dem Weg zum Bahnhof in Wolfsburg war. Ich bin einfach an Dardai vorbei, habe ihn links überholt. Immerhin nicht rechts überholt, das wäre zumindest auf der Autobahn ja nicht erlaubt. Wir reden heute über einen Verein, der in der Bundesliga nicht so richtig performt. Es ist die TSG 1899 Hoffenheim. Ich stelle dir erstmal ein paar Fragen und dann wird auch schnell klar, worauf ich hinaus will. Andreas Schicker ist der aktuelle Sportdirektor der Hoffenheimer. Von welchem Verein hat ihn die TSG verpflichtet als Nachfolger von Alexander Rosen? Andreas Schicker heißt der Mann. Weißt du das?
Ja, aus Salzburg, ne?
Nee, aus Graz. Sturm Graz. Vom okay, österreichischen ja. Doublesieger Sturm Graz, der die jahrelange Erfolgsgeschichte von RB Salzburg in Österreich durchbrochen hat.
Ah, okay.
Christian Ilzer, der Nachfolger von Pellegrino Matarazzo, der aktuelle Hoffenheimer Trainer, kam von welchem Verein in den Kraichgau? Weißt du das?
Jetzt hast du aber heute Schwierigkeitsstufe 12 von 10. Aber,
nee, ist gar nicht so schwierig.
Sag mal.
Sturm Graz. Der kam okay. von Sturm Graz. Ja. Und er hat von 16 Pflichtspielen nur 3 gewonnen. Der aktuelle Chefscout der Hoffenheimer heißt Paul Peiduch. Von welchem Verein kam er vor kurzem nach Hoffenheim?
Lass mich raten, aus Graz?
Von Sturm Graz. Der Co-Trainer Uwe Hölzel, wer kennt ihn nicht, den Hölzel-Uwe. Von welchem Verein kam er nach Sinsheim?
Von Sturm Graz?
Richtig. Der zweite Co-Trainer heißt Dominik Deutschl, aber er ist gar kein Deutschl, sondern ein Österreichel. Und damit habe ich vielleicht schon die Antwort gegeben. Von welchem Verein kam er nach Hoffenheim?
Ich würde mal tippen, Sturm Graz.
Von Sturm Graz. Marco Angela ist der Athletiktrainer. Der ist mittlerweile auch in Hoffenheim. Wo war er vorher?
Sturm Graz.
Richtig. Einer der Top-Transfers in der Sommerpause, Alexander Prass, österreichischer Nationalspieler. Wir haben ihn erlebt bei der österreichischen Nationalmannschaft während der EM als Spieler im linken Mittelfeld. Wo hat er vorher gespielt?
Wahrscheinlich nicht bei Sturm Graz, oder?
Doch, bei Sturm Graz.
Okay, okay.
So, Vorsicht, Falle. Haris Tabakovic, auch neu in Hoffenheim. Wo hat er vorher gespielt?
Bei Hertha BSC.
Richtig, aber es waren ja jetzt doch einige, wie du festgestellt hast, Angestellte vorher bei Sturm Graz unter Vertrag. Und deswegen spricht man auch von der TSG Sturm Hoffenheim. Die Hoffenheimer versuchen das österreichische Erfolgsmodell von Sturm Graz, Graz ja auch in der Champions League, zu kopieren. Jetzt kommen noch ein paar Fragen, die ich dir stelle. Wir geben 90 Millionen Euro aus und sind Viertletzter. Das kann nicht unser Anspruch sein. Wer hat das gesagt nach dem 0:4 der Hoffenheimer gegen Union Berlin? War es A, der Übervater Dietmar Hopp, oder war es der, ich will ihn mal den Ur-Hoffenheimer nennen, weil er schon ein bisschen länger da spielt, Dennis Geiger. Wir geben 90 Millionen Euro aus und sind Viertletzter. Das kann nicht unser Anspruch sein. Hat das Hopp gesagt oder hat das Geiger gesagt?
Also ich finde, es passt eigentlich nicht zu Hopp, weil Hopp sich immer aus dem aktiven Management ja raushält. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ein Spieler das sagt. Von daher würde ich doch eher zu Hopp tendieren.
Nein, es war Dennis Geiger, okay, der hat das gesagt. 90 Millionen hat die TSG Hoffenheim laut Geiger in neue Spieler investiert. Jetzt gucken wir mal, ob das wirklich so stimmt. Ich werde dir mal die Neuzugänge, die Geld gekostet haben, vorlesen und du sollst die Ablösesummen tippen. Leo Østigard wurde jetzt von Stade Rennes ausgeliehen. Das war offenbar eine kostenlose Leihe. Da war ich persönlich übrigens sehr beleidigt, dass der ehemalige St. Pauli-Held, der Derby-Held des FC St. Pauli, der sympathische Leo Østigard, jetzt ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf ist und zur TSG Hoffenheim wechselt. Also der hat nichts gekostet. Aber aus Leverkusen kam Adam Lozek. Adam Lozek, wie viel Geld hat die TSG Hoffenheim für Adam Lozek ausgegeben?
Ich glaube, das waren 15 Millionen oder so.
Es waren 18 Millionen.
Okay, ja.
Basumana Touré, ich weiß nicht, wo der vorher gespielt hat, hat wie viel gekostet?
8 Millionen?
10 Millionen. Alexander Prass, der Ex-Grazer, hat wie viel gekostet?
6 Millionen?
9,5 Millionen. Gift Orban. War kein Geschenk. Nein, Gift Orban hat wie viel gekostet?
6 Millionen.
9 Millionen. Valentin Gendrey hat wie viel gekostet?
Ich habe keine Ahnung und sage 6 Millionen.
8,5 Millionen. Okay. Ich mache einfach mal weiter. Robin Ranatz, 8 Millionen. Arthur Chavez, 6 Millionen. Erincan Yardımcı, 4 Millionen. Und Haris Tabakovic 3 Millionen. Die TSG Hoffenheim hat nicht 90 Millionen in neue Spieler investiert, sondern nur 76 Millionen Euro. Nur 76 Millionen Euro. Und damit hat Dennis Geiger nicht recht. Aber wenn du siehst...
Fake News verbreitet.
Der hat Fake News verbreitet. Aber die TSG Hoffenheim hat 76 Millionen Euro ausgegeben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Liegt 3 Punkte hinter dem FC St. Pauli auf Platz 15 und 4 Punkte vor dem Relegationsplatz vor dem ersten FC Heidenheim auf Rang 16. Was bitteschön spielt die TSG Hoffenheim für eine Saison? Was ist das bloß für eine Strategie, die dahinter steckt? Was ist das für eine Truppe, in der die Stimmung ja offenbar auch nicht ganz so gut ist, wenn sich nach André Kramaric vor Wochen jetzt Dennis Geiger hinstellt und einen Satz sagt wie, wir geben 90 Millionen Euro aus und sind Viertletzter. Das kann nicht unser Anspruch sein. Ich wünsche der TSG Hoffenheim den Abstieg. Hoffentlich ist es mal soweit. Also ehrlich gesagt habe ich nur deshalb dieses, der eine überrascht den anderen gemacht, um diesen Satz einmal sagen zu können. Ich wünsche der TSG Hoffenheim den Abstieg in die zweite Bundesliga. Bitte drückt die Daumen, dass dieser Verein nicht länger noch einen Platz in der Bundesliga beansprucht. Weil wer so wirtschaftet und wer einfach mal ein Konzept eines funktionierenden österreichischen Meisters-Doublesiegers kopiert und es versucht 1:1 auf die Bundesliga anzuwenden und dann keinen Erfolg hat, da kommt bei mir dann auch so ein bisschen Schadenfreude durch. Also das war mein kleiner Rant für die TSG Sturm Hoffenheim. Mal ein bisschen anders als sonst, aber ja, ich finde, dass Die Zeit musste einfach mal sein, das musste mal raus. Das ist mein Frust. Du hast den Louis Holtby Holstein-Kiel-Frust gehabt. Ich habe den TSG Sturm Hoffenheim-Frust gehabt. Ja. Ich beobachte das schon länger weitermachen.
Ich finde das wirklich, so kenne ich dich gar nicht. So viel negative Energie und die jetzt einfach mal so rauszulassen. Da merkt man natürlich auch so, dass der St. Pauli-Fan schon so ein bisschen, Höhenluft geschnuppert hat, ne? So ein bisschen Oberwasser bekommen hat. Und ich hatte echt so ein schlechtes Gefühl, als ich dich mal so ein bisschen gekitzelt habe und gesagt habe, Mensch, wie hat der FC St. Pauli denn gestern gegen RB Leipzig gespielt? Wie gesagt, einfach mal so ein ganz bisschen ärgern mal. Und dann haust du hier so einen Rant gegen die TSG raus.
Ja, aber ganz im Ernst, wer braucht die TSG Hoffenheim? Guck dir, die Fans die sind inzwischen ja so enttäuscht von ihrem eigenen Verein. Die werfen dem Club immer noch vor, dass er sich sehr spät in der Saisonvorbereitung von Alexander Rosen, von dem beliebten Sportvorstand, getrennt hat. Dann spielt Hoffenheim gegen Frankfurt und da sind 15.000 Frankfurter im Stadion, weil die Hoffenheimer auch einfach ihre die Karten gar nicht haben wollen, wahrscheinlich weil sich maximal 17.000, 18.000 Leute regelmäßig in diesem Stadion, in das 30.000 Menschen reinpassen, verlieren. Hoffenheim dümpelt seit Ewigkeiten da im Niemandsland der Tabelle rum, egal wer Trainer ist. Ich weiß gar nicht, was die Strategie dieses Vereins ist. Sie wollten mal deutscher Meister werden und sind als Aufsteiger unter Ralf Rangnick damals, ich glaube es war 2008, 2009, dann Herbstmeister gewesen und haben ja auch mit erfrischendem Fußball, dieser klassische Rangnick-Umschaltfußball, die Bundesliga zumindest mal überrascht, begeistert. Ja, war wahrscheinlich nur diejenigen begeistert, die Hoffenheim gut fanden, aber ganz Fußball-Deutschland hat mal auf Hoffenheim geguckt und diese Zahlen und dieser dann ja überschaubare Erfolg, das passt so gar nicht zusammen. Ja, und ich mag keine Vereine, die mit Geld einfach rumschmeißen können und machen können, was sie wollen und somit einen Wettbewerbsvorteil haben. Holstein Kiel hat diesen Wettbewerbsvorteil nicht. St. Pauli hat auch gestern gegen einen Verein verloren, der einfach mal 50 Millionen Euro im Winter für einen Spieler ausgegeben hat, für Xavi Simons. Aber gut, das müssen wir nicht vertiefen. Mhm. Du hast ja bestimmt auch noch was für mich vorbereitet. Und ich halte jetzt mal die Luft an und lehne mich hier ein kleines bisschen zurück.
Sehr gerne, ja. Ja, ich bin auch Woche für Woche immer wieder davon überrascht, dass im Fußball dann doch irgendwie das liebe Geld regiert. Aber okay, lass uns weitermachen. Ich suche, Michael, du weißt ja, große Ereignisse werfen nicht nur Schatten unter die Augen, wie Udo Lindenberg sagt, lange nicht mehr nachgemacht, sondern natürlich auch werfen natürlich ihre Schatten voraus. Und zwar spielt am Wochenende, wie wir wissen, Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München möglicherweise ein mit vorentscheidendes Spiel um die deutsche Meisterschaft. Es gibt natürlich ein paar Spieler, die sowohl bei Bayer Leverkusen als auch beim FC Bayern München gespielt haben. Also, wer bin ich? Bist du bereit?
Ja.
Ich bin ein brasilianischer Flügelspieler, der mittlerweile
Paulo Sergio.
Ja, stimmt. Es wäre weitergegangen mit der mit dem FC Bayern München 2001 was gemacht hat?
2001 mit dem FC Bayern gegen Valencia die Champions League gewonnen.
Ja, sehr, sehr gut. Machen wir weiter. Ich bin ein Verteidiger. Und zwar
Lucio.
Komme ich aus Kroatien. Mein
Josip Stanišić.
Bruder ist auch Kroate.
Robert Kovac.
Kürzlich einen Trainerposten in der Fußball-Bundesliga angenommen. Genau.
Niko Kovac.
Also ich bin Robert Kovac, genau. Aber Robert Kovac ist richtig, weil mein Bruder hat ja den Trainerposten angenommen. Das heißt, ich bin...
Aber Nico geht auch.
Aber dann ist das ja nicht der Bruder, weil Robert hat ja keinen Trainerposten bei Borussia Dortmund angenommen. Wenn mein Bruder den annimmt, dann muss ich ja Robert Kovac sein.
Aber Robert Kovac bringt übrigens, der springt den Stallgeruch mit nach Dortmund, weil der hat auch mal beim BVB gespielt, ne?
Das stimmt. Jetzt kommen wir...
Stallgeruch ist den Dortmundern ja sehr wichtig.
Jetzt kommen wir zu einem Spieler. Ich war auch so etwas wie der typische Aggressive Leader. Ein aggressiver, aber auch gleichzeitig torgefährlicher Mittelfeldspieler. Nach meiner Zeit bei Bayer Leverkusen ging ich zu Juventus Turin und dann zum FC Bayern München.
Arturo Vidal,
das ist natürlich absolut richtig. Wer bin ich denn jetzt schon wieder? Ich bin ein typischer Spielmacher, ein klassischer Zehner gewesen und war unter anderem auch im Champions-League-Finale, allerdings nicht mit dem FC Bayern München, sondern mit Bayer Leverkusen. Man nannte mich auch über wahrscheinlich sogar eine gesamte Dekade das Aushängeschild der deutschen Fußballnationalmannschaft. Unglücklich natürlich mein Eigentor. Wo war das Eigentor? Unter Haching. Und am Ende wurde der FC Bayern München dann doch noch Meister und ich nur Vizekusen. Kannst du noch einen?
Ja.
Okay, dann gucken wir auf mich. Ich wurde beim FC Bayern München ausgebildet und ging dann aber schon relativ früh nach Leverkusen. Dort ging dann meine Karriere so richtig los.
So richtig dann, groß?
Nee, nicht so richtig groß, sondern richtig los. Ich spielte danach nach Leverkusen unter anderem auch nochmal in England bei Liverpool, ehe es nach Italien ging.
Emre Can.
Emre Can, auch mal beim FC Bayern München gespielt und auch bei Bayer Leverkusen. Dann schauen wir noch auf mich. Ich bin ein sehr, sehr trickreicher Brasilianer und habe gespielt für Bayer Leverkusen und den FC Bayern München. Ein Markenzeichen war nicht nur diese schnellen Übersteiger, sondern auch, dass ich auch bis ins hohe Alter, auch nach meiner aktiven Karriere, noch austrainiert bin, in Shape bin, bis unters Dach.
Se Roberto
ist richtig. Aber natürlich denken alle, wenn sie an mich denken, an meine große Zeit beim Hamburger SV.
HSV.
Ja, das hast du sehr gut gemacht. Also es gäbe natürlich noch viele weitere. Lucio hast du auch noch erwähnt. Hans-Jürg Butt.
Xabi Alonso gäbe es auch noch. Xabi Alonso darf man nicht sagen. Der war ja nur, der hat ja nie für Leverkusen gespielt.
Ja, das stimmt.
Ja. Jupp Heynckes gäbe es auch, weil der hat ja sowohl die Bayern als auch Bayer Leverkusen trainiert. Ja, sowas finde ich immer gut, das macht Spaß. Also solche Spiele mag ich.
Du bist natürlich auch sehr gut darin.
Ja, aber das, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir das schon mal gespielt haben in all den 2798 Folgen, die wir schon gemacht haben. Weil Leverkusen gegen Bayern, ich glaube, das war in der Vergangenheit häufiger mal das Topspiel. Vielleicht haben wir so ein ähnliches Quiz schon mal gemacht. Aber trotzdem, vielleicht haben einige da draußen, die uns hören, das zum ersten Mal gehört und haben ja auch ein bisschen Spaß gehabt, mitzuraten.
Bestimmt.
Eine Sache finde ich skurril. Wir haben jetzt gar nicht in der zweiten Liga angedockt. Da ist es ja mega spannend. Köln führt vor dem HSV und Kaiserslautern die Tabelle an. Aber der 1. FC Magdeburg, ne? War dir das so klar? Der 1. FC Magdeburg ist ja auch oben dabei, hat jetzt wieder in einem spektakulären Spiel zu Hause gegen Nürnberg 3-4 verloren. Mhm. Die Magdeburger haben noch nicht ein einziges Spiel zu Hause gewonnen, sind Tabellenletzter der Heimtabelle. Tabellenletzter der Heimtabelle, aber Tabellenerster der Auswärtstabelle mit 9 Siegen auswärts, einem Unentschieden und einer Niederlage. Und zu Hause 0 Siege, 7 Unentschieden, 3 Niederlagen. Steigt man so auf? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite wahrscheinlich eher. Also wenn du auswärts deine Punkte holst und dann vielleicht sogar auf der Zielgeraden dann doch noch deine Spiele zu Hause gewinnst, vielleicht dann auch doch. Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich skurril. Also auch mit Kaiserslautern oder so, ne? Finde ich, das sind so Mannschaften, die hätte man jetzt vor der Saison nicht unbedingt dort oben eingereiht.
Nein, aber Magdeburg spielt ja unter Christian Tietz einen sehr, sehr ballbesitzorientierten, sehr attraktiven Fußball. Also ich glaube sogar, dass Magdeburg, so war es zumindest in der vergangenen Saison, in der aktuellen Saison, habe ich einige Spiele, einige Topspiele so in Ausschnitten gesehen, ist es auch so. Also Magdeburg spielt mit den schönsten, mit den besten Fußball in der zweiten Liga, hat auswärts dreimal in Folge 5-2 gewonnen, am vorvergangenen Wochenende 5-2 auf Schalke gewonnen. Aber dafür habe ich so gar keine Erklärung. Ich bin da auch nicht tief drin im Thema und könnte nur maximal so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, aber was kann der Grund dafür sein? Das muss ja eine psychische Blockade sein, dass du zu Hause nie gewinnst und auswärts fast immer gewinnst. Also diese Diskrepanz, die habe ich so in dieser Dimension, glaube ich, noch nie erlebt im deutschen Profifußball.
Ja, ist wahrscheinlich wirklich nur dadurch zu erklären, dass du irgendwann im Hinterkopf hast, so dieses, wir können es ja zu Hause nicht und deswegen entwickelt sich denn da so ein Automatismus. Und ja, irgendwie schon wirklich absurd. Vor allen Dingen muss man natürlich auch sagen, wenn du dir dieses Magdeburger Stadion da anguckst, das ist ja, würde ich schon sagen, in der Regel wahrscheinlich eines der lautesten ganz generell in der zweiten Liga. Das könnte ja eigentlich eine totale Wucht sein. Aber ja, ist es halt irgendwie nicht. Komischerweise.
Ja, ich weiß auch nicht, wie es gerade ist, wenn Magdeburg zu Hause spielt und ob denn da Unruhe aufkommt, ob das Publikum dann vielleicht auch so negative Energie versprüht. Vielleicht haben wir Hörer und Hörerinnen aus der Gegend, die uns diese Frage beantworten können. Weil ich habe ehrlich gesagt noch kein Spiel in der aktuellen Saison über 90 Minuten, kein Heimspiel des 1. FC Magdeburg über 90 Minuten gesehen. Aber das ist wirklich ein Phänomen, ein großes Rätsel, mit dem ich mich Tag ein, Tag aus beschäftige. Und ich bin noch zu keiner Antwort gekommen.
Könnte man sagen, dass du an nichts anderes denkst momentan in diesen Tagen?
Ja, und an Sturm Graz nach diesem Quiz auch. Deswegen gibt es von mir auch Graz, den Song von Nils Frahm, Graz, für unsere Spotify-Playlist, die Anstoß heißt. Hast du auch noch was für diese Liste?
Ich packe rauf von Bonnie Tyler, It's a Heartache.
Oh Mann, ey, du machst die Liste so kaputt. Ich muss bald immer vorspulen, wenn ich sie höre. Bonnie Tyler, ich glaube, die ist inzwischen mindestens 4-5 Mal vertreten und ich habe sie garantiert nicht ein einziges Mal raufgepackt. Aber gut, das ist so, da kannst du raufpacken, was du willst, ja. Wonach dir immer ist. Du hast heute ja noch einen Anschlusstermin, nach dem Anschlusstermin noch einen Anschlusstermin. Deswegen sind wir jetzt auch vielleicht so ein bisschen schneller als sonst durch die Folge galoppiert. Aber ich glaube, dass wir jetzt am Ende angelangt sind. Oder hast du noch was du loswerden wolltest? Möchtest du vielleicht Louis Holtby noch ein paar aufmunternde Worte mit auf den Weg geben? Was hast du noch, was du sagen möchtest?
Man könnte natürlich auch nochmal Lenny Kravitz raufpacken mit It's ain't over until it's over, weil es natürlich erst vorbei ist, wenn es vorbei ist. Ich glaube, das muss das Motto sein. Ja, ich meine, du spielst ja dann noch gegen Heidenheim. Wie gesagt, es ist noch alles möglich. Aber es ist auch wirklich so. Ich habe auch gestern nochmal mit einem Kumpel mich darüber unterhalten. Also natürlich schmerzt es aus Holstein-Kiel-Sicht, dass du jetzt gegen den VfL Bochum nicht gewonnen hast. Aber ich glaube, ich habe es auch schon mal in einer vorvergangenen Folge oder so gesagt. Wenn du dann am Ende wirklich 16. werden solltest, warum sollst du denn in der Relegation, ich sage jetzt mal zum Beispiel, nicht gegen den ersten FC Kaiserslautern gewinnen? Ne? Also damit will ich nur sagen, es fühlt sich manchmal so aussichtslos an, ist es aber am Ende
oder
gar nicht.
Oder gegen den HSV.
Oder gegen den HSV. Ja, da könnte ich mir vorstellen, ist es dann vielleicht schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber was ich noch sagen wollte, Michael, bevor wir das vergessen, wo bist du denn am Wochenende?
Oh, in den Tiefen der dritten Liga. Hannover 96 spielt noch in der zweiten Liga, aber es gibt eine zweite Mannschaft, die spielt in der dritten Liga. Und die spielt gegen den VfL Osnabrück. Hannover 96 2 gegen den VfL Osnabrück. Samstag 14 Uhr für Magenta Sport. Mhm. Wie fühlt sich das wohl für die Osnabrücker an, die in der vergangenen Saison ja noch das richtige Derby, ja, im großen Stadion gegen die großen Jungs von Hannover gespielt haben? Das muss doch richtig bitter sein, ne? Wenn du plötzlich nicht mal ein Jahr später dann gegen die U23 antrittst. Ich glaube, da musst du auch voll bei dir sein, um dann so ein Spiel zu gewinnen. Aber Osnabrück ist gerade voll im Aufwärtstrend, hat gestern auch gegen eine Zweitvertretung, gegen die zweite von Borussia Dortmund gewonnen und hat jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit mit dem Trainer Marco Antwerpen, der noch kein Spiel verloren hat, die Abstiegsplätze verlassen. So, das war mein Teaser auf die dritte Liga, aber in der ersten und zweiten Liga werde ich am Wochenende nicht im Einsatz sein.
Alles klar, dann haben wir es doch schon fast wieder, oder? Ich wünsche allen da draußen an den Rundfunkgeräten eine wunderbare Woche. Bleibt uns treu, schaltet auch gerne wieder ein nächste Woche, wenn es heißt Anstoß, der Fußball-Podcast.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.